vielen Dank.
Boah, ist das schön.
Dankeschön für das schöne Geräusch. Lange nicht gehört.
Ihr werdet es wahrscheinlich in den nächsten mindestens Monaten noch so oft hören, dass ihr es irgendwann nicht mehr hören wollt. Aber es ist wirklich wahnsinnig schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich wahnsinnig schön, dass ihr da seid.
Tja, normalerweise freuen sich die Beteiligten bei einer Preisverleihung über die Preise. Bei der Verleihung des Salzburger Stiers Ende Juni freuten sich Künstlerinnen und Künstler vor allem über das anwesende Publikum. Nach den Theaterschließungen der vorangegangenen Monate waren beide Seiten spür- und hörbar ausgehungert. Thomas Koppelt begrüßt Sie zu einer Stunde Kabarett auf Bayern 2. Heute mit Höhepunkten vom Eröffnungsabend der Internationalen Radio-Kabarett-Oscars. Seit 40 Jahren ehrt der durch Europa reisende Salzburger Stier Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr hat der Stier im Tollhaus in Karlsruhe Station gemacht, moderiert von einer ausgebildeten Zierpflanzengärtnerin, die sich ihren Künstlernamen von der volkstümlichen Bezeichnung des Gänseblümchens entliehen hat. Hier ist Nessie Tausendschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum Eröffnungsabend von Salzburger Stier, dem internationalen Radiopreis für den deutschsprachigen Raum, dem Satire-Oscar für Radiofans. Ich würde sagen, dagegen kann der echte Oscar, der Film-Oscar, aber mal so richtig einpacken. Ich rufe Ihnen ein Hallo zu, ich rufe Ihnen aber auch ein Grazie zu und ein Servus natürlich, hier aus dem Tollhaus in Karlsruhe, woher wir live und livehaftig senden. Ich begrüße vor allen Dingen ganz, ganz herzlich das Saalpublikum, das hier sitzt. Sie können gar nicht ermessen, wie glücklich wir sind, dass Sie da sind. Ja, 40 Jahre Salzburger Stier, ein rundes Jubiläum. Jetzt gibt es vielleicht einige, die sich fragen, der Salzburger Stier, was ist das dann? Und da würde ich sagen, da stellen wir uns mal ganz dumm. Der Salzburger Stier ist einer der renommiertesten Kleinkunstpreise im deutschen Sprachraum. In jedem Jahr wird er von einer anderen Rundfunkanstalt zelebriert, in diesem Jahr vom SWR. Und es ist so, dass Jurys aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die von den Redaktionen jeweils ausgewählt werden, die wählen jedes Jahr, und das jetzt schon 40 Jahre, einen herausragenden Kabarettisten bzw. eine herausragende Kabarettistin und küren die dann zu ihrem Stierpreisträger. Und für den Eröffnungsabend, also für heute, haben wir uns die Vorjahrespreisträger eingeladen. Das sind, und ich freue mich sehr, das sind Sarah Bosetti, Renato Kaiser und Florian Schäuber. Und es wird auch ein Ehrenstier vergeben, nämlich an Joachim Rittmeier. Die Vorjahrespreisträger haben wir hier eingeladen, weil die im letzten Jahr, als die Pandemie war, sie nicht auftreten konnten und deshalb auch ihren Preis nicht entgegennehmen konnten, deshalb heute und hier. Und ich finde, sie machen es genau richtig. Sie, wie sie hier sitzen im Saal und auch sie draußen an den Empfängern oder wie gendert man das richtig? Ich würde sagen, an den Empfängnisgeräten. Was ich sagen will, gehen Sie ins Kabarett. Gehen Sie direkt dorthin. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 2000 Euro ein und gehen Sie auch zu den unbekannteren Kabarettisten und Kabarettistinnen. Und gehen Sie auch zu den älteren, Ihnen vollkommen unbekannten Kabarettisten und Kabarettistinnen. Denn hier im Kabarett, und das werden Sie ja vielleicht selbst auch schon gemerkt haben, hier im Kabarett, da können Sie noch echte Menschen sehen. Menschen, die sich durch ein gesundes Misstrauen zur Höchstleistung noch etwas Würde bewahrt haben und die auch von wegen dem Genitiv noch eine Ahnung haben.
Ja, Sie lachen. Ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt den Unterschied kennen zwischen einem Kabarettisten und einem Comedian. Viele werden es wissen, aber ich sage es nochmal. Und wissen Sie warum? Weil ich es gerne sage. Der Comedian macht es wegen dem Geld und die Kabarettistin macht es wegen des Geldes. Ja, ich sage es immer wieder gerne. Ich würde mal sagen, die Fronten sind geklärt, oder? Wir freuen uns jetzt aber auf unseren ersten Gast, unseren ersten Vorjahrespreisträger. Es handelt sich um Florian Schäuber aus Österreich. Und ich möchte ihn hier jetzt auf das Allerherrlichste ankündigen, denn der Mann kann einfach alles. Er ist Schauspieler, er ist Kabarettist, er feierte Erfolge als Kolumnist, als Buchautor und spielt in diversen Ensembles auch gern mal 4 Programme gleichzeitig. Wer auf der Bühne spielt, weiß, was das bedeutet. Er macht Recherchekabarett vom Feinsten. Und spätestens mit seinen Soloprogrammen hat er sich endgültig als subversiver Bühnenaktivist enttarnt. Ich finde das sehr sympathisch. Begrüßen Sie mit mir den großartigen, und das sage ich mit Absicht, groß und Art, nichts von wegen Kleinkunst, den großartigen Florian Schäuber.
Ich sage es wirklich ganz ehrlich, ich freue mich echt, dass ich endlich einmal wieder in Deutschland bin. Es ist echt hoch an der Zeit und man hat sich hier so bemüht, auch für mich. Sie sehen die Bühne, damit ich mich heimisch fühle, ist sie türkis ausgeleuchtet. Wirklich, wirklich lieb. Und ich bin auch sehr positiv angetan von der Bevölkerung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte mir das nicht erwartet. Ich hätte mir das nicht erwartet, was ich heute schon alles erlebt habe, seit ich hier in Karlsruhe bin, weil ich habe gelesen, was die Bild-Zeitung geschrieben hat. Die Bild-Zeitung hat vor ein paar Tagen geschrieben, immer mehr Deutsche haben Angst, offen zu sagen, was sie denken. Man merkt es euch nicht an. Ihr wirkt relativ entspannt. Also offensichtlich könnt ihr mit dem Druck umgehen. Ich habe diese Meldung zuerst für eine gute Nachricht gehalten, weil es war darunter ein Foto von Lothar Matthäus. Man dachte, ja, das ist kein Fehler, wenn der ein bisschen die Goschen hat. Aber nein, es ist anders gemeint. Es ist die Repression und der Druck, der auf der Bevölkerung lastet. Vielleicht trösten sich die Deutschen auch damit, dass es in anderen Ländern ja noch schlimmer ist. Nicht? Also nehmen wir her zum Beispiel, weiß nicht, die Türkei. Nicht? In der Türkei wurde unlängst wieder einer zu 14 Monaten Haft verurteilt, nur weil er gesagt hat, Erdogan ist ein Diktator. Ja, gut, ist vielleicht wirklich ein bisschen respektlos, nicht? Denn zum Erdogan Diktator sagen, ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, der Lionel Messi, das ist halt ein Fußballer. Auch in Russland muss man sehr aufpassen, in Russland bekommt man mittlerweile 3 Jahre Straflager für das Delikt, den eigenen Mordanschlag überleben. Aber die Bild-Zeitung hat das erkannt und sie hat auch geschrieben, wir lassen uns die Meinung nicht verbieten. Und das hoffe ich natürlich, dass es stimmt, so wie wir Österreicher ganz generell hoffen, dass das stimmt, was in der Bild-Zeitung steht. Wir hoffen wirklich darauf, weil warum? Die Bild-Zeitung hat unlängst geschrieben über unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz, so einen brauchen wir auch. Bitte nehmt sie an! Wir geben gerne. Ja? Also, es zeigt uns ja auch die Geschichte, dass Führungspersonal aus Österreich in Deutschland immer gefragt war. Nicht die ganz alte Geschichte, ich meine die jüngste Geschichte, ich denke an Wirecard. Nein? So einen gescheiten Korruptionsskandal hättet ihr ja ohne Führungspersonal aus Österreich nicht zusammengebracht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Sebastian Kurz ist ja mittlerweile wirklich ein bisschen ein Popstar in Deutschland geworden. Man kennt ihn. War vor ein paar Jahren noch anders. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mich 2 Freunde aus Deutschland gefragt haben, erklär uns mal das Phänomen Sebastian Kurz, sodass wir Deutsche es auch verstehen. Und ich habe gesagt, okay, stellt euch vor, ein Karl Theodor zu Gutenberg, der rechtzeitig sein Studium abgebrochen hat. Mittlerweile ist es ein bisschen anders von der Wahrnehmung, auch in Deutschland ist ein bisschen der Lack ab von Sebastian Kurz und das liegt natürlich auch daran, dass derzeit gegen ihn ermittelt wird. Das werdet ihr ja mitbekommen haben, österreichische Gerichte ermitteln gegen den amtierenden Bundeskanzler wegen Falschaussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und da muss ich ein Geständnis machen, ich war an diesem historischen Tag dabei. Am 24. Juni 2020 war diese Sitzung im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ich habe mich damals akkreditieren lassen von einer Zeitung und saß dort mit unter den Journalisten und habe miterlebt, wie unser Bundeskanzler darum gekämpft hat, die Wahrheit zu sagen. Und es war dramatisch. Es war wirklich dramatisch. Nur kurz zur Erklärung, worum ging es. Es ging um die Frage, ob er diesen ÖBAG-Chef Thomas Schmidt, das ist die staatliche Holdinggesellschaft, ob er diesen Thomas Schmidt eingesetzt hat ins Amt. Ob der Sebastian Kurz dafür verantwortlich war, dass der diesen Job bekommen hat. Mittlerweile kennen wir die Antwort raus aus veröffentlichten Chats. Da hat der Bundeskanzler diesem Herrn Schmidt geschrieben, kriegst eh alles, was du willst. Damals kannten wir diese Antwort noch nicht. Und so hat unser Bundeskanzler damals vor dem Ausschuss erklärt, dass er diese Ernennung von Herrn Schmidt nicht veranlasst hat, sondern er wäre nur darüber informiert gewesen. Das ist eine interessante Argumentation, die könnten Sie auch bei der nächsten Verkehrskontrolle probieren.
Guten Tag, Führerschein und Zulassung bitte. Ja, und Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass Sie viel zu schnell unterwegs waren.
Ja, aber ich habe diese Geschwindigkeitsübertretung nicht veranlasst. Ich wurde nur durch meinen Tachometer darüber informiert. Dann hat er sich ein Rechtsgutachten schreiben lassen. Das war besonders toll. Ein Rechtsgutachten, wo drinnen steht, warum der Bundeskanzler gar nicht lügen konnte vor diesem U-Ausschuss, weil, Zitat, ihm klar sein musste, dass eine solche vorsätzliche Falschaussage als Auskunftsperson vor dem U-Ausschuss unweigerlich eine Strafanzeige nach sich gezogen hätte. Auch das eine Argumentation für die nächste Verkehrskontrolle. Nein, ich kann gar nicht zu schnell gefahren sein, weil ich ja wusste, dass zu schnell fahren eine Anzeige nach sich ziehen würde.
Ah ja, na klar, na sicher, wie dumm von mir, dass ich Sie aufhalte. Also wirklich, fahren Sie weiter, Wiederschauen, tut mir leid.
Vielleicht geht's. Probieren Sie es. Am besten hat mir gefallen, was unser Bundeskanzler gesagt hat, nachdem bekannt wurde, dass die Gerichte gegen ihn ermitteln. Da hat er eine Pressekonferenz gegeben und da hat er Folgendes gesagt.
Ich habe mich stets bemüht, mich bestmöglich zu erinnern und auch wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
Und das stimmt. Das stimmt. Ich war dabei. Ich habe euch jetzt auch nochmal in den Parlamentsprotokollen nachgelesen. Da sind definitiv auch wahrheitsgemäße Angaben dabei. Ich würde sagen, testen wir es einmal. Ich lese Ihnen ein paar von diesen Aussagen, die unser Bundeskanzler gemacht hat, vor und beurteilen Sie für sich selber, ist das die Wahrheit oder nicht. Unser Bundeskanzler im Originalton.
Anscheinend ist das im Regierungsprogramm, aber ich kenne mich da nicht im Detail aus.
Klingt glaubwürdig, oder? Glaube ihm sofort.
Wenn etwas im Ministerrat beschlossen worden ist, dann muss ich das irgendwie mitbekommen haben, weil ich ja mitgestimmt habe.
Ja, ich glaube, damit hat er sein politisches Verantwortungsbewusstsein sehr gut auf den Punkt gebracht.
Wir probieren als Partei natürlich immer, uns an die Regeln zu halten.
Ja, oder? Ich meine, gerade für den jungen Sebastian Kurz galt ja schon als Lebensmotto, probieren geht über studieren.
Mir übergeben laufend irgendwelche Personen, irgendwelche Papiere oder sonst etwas.
Glaube ich, oder? Vor allem das sonst etwas, stimmt sicher. Ja.
Es kann leicht sein, dass es so einen Termin gegeben hat, aber ich weiß weder wann noch wer da genau dabei war.
Also bitte, wer noch nie mit so einem Gefühl in einem fremden Bett aufgewacht ist, werfe den ersten Stein. Ja?
Strache hat mir mehr SMS geschrieben, als ich lesen kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Sie werden mir glauben, auch mein Tag hat nur 24 Stunden.
Ich glaube es ihm. Ich glaube es ihm. Ich finde es eigentlich ein Skandal, dass so ein Hochleistungsleistungsträger wie Sebastian Kurz, dass dessen Alltag nur 24 Stunden hat, der müsste mindestens 26 Stunden haben, meiner Meinung nach. Aber bitte, ich glaube dem Sebastian Kurz sogar dort, wo er selber sich nicht sicher ist.
Da steht Bundesparteiobmann darunter. Ich glaube, das bin ich.
Kanzlermund tut Wahrheit kund. Wobei die beste Meldung an diesem Tag stammt nicht von ihm, sondern von einem seiner Parteikollegen. Die sitzen ja dort auch drinnen, seine eigenen Parteikollegen von seiner Regierungspartei, um diesen Urschuss ein bisschen zu stören. Die tun dann immer so dazwischen rufen. Und da war eine Stelle, wo ein paar Oppositionspolitiker wieder vom Bundeskanzler wissen wollten, das gibt's ja nicht, warum wissen Sie das nicht? Sie müssen das doch wissen, das gibt's doch nicht. Und dann ruft einer von der ÖVP dazwischen, der Bundeskanzler will davon nichts wissen, das heißt doch, er weiß nichts davon. Wenn das vor Gericht durchgeht, muss er sich keine Sorgen machen. Das ist, glaube ich, die beste Verteidigungslinie von allen. Überhaupt muss man dazu sagen, dieser Vorwurf Lüge. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Kann man das heute noch jemandem vorwerfen, Lügen? Das heißt doch heute längst alternative Fakten. Ne? Aufgekommen ist der Begriff ja durch Präsident Trump. Ne? Der hat erklärt, dass auf seiner Angelobung mehr Besucher waren als bei der seines Vorgängers Obama. Gegen diese Behauptung gab es ein Gegenargument, nämlich die Realität. Diese zwei legendären Bilder, da sieht man links, wie viele Leute bei der Angelobung vom Obama waren und dann rechts bei der Angelobung vom Trump. Und nachdem man Trumps Pressesprecherin mit diesen Bildern konfrontiert hat, hat sie gesagt, ja, Trump beruft sich bei seiner Aussage eben auf alternative Fakten. Und ich muss ganz ehrlich sein, wie ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe, ich war echt irritiert. Weil ich finde, alternative Fakten klingt eigentlich nach was, was überhaupt nicht zum Trump passt. Alternative Fakten klingt für mich nach politischer Korrektheit. Da heißt es immer, das ist nur den Linken ein Anliegen. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht, der Trump hat diese Woche angekündigt, er wird wieder kandidieren, er möchte wieder einsteigen in die Politik. Durchaus denkbar, dass er und seine Unterstützer die politische Korrektheit für sich entdecken. Wie könnte das dann klingen? Vielleicht so. Ich finde es total wichtig, dass wir nicht immer nur über die Schwächsten der Gesellschaft reden, sondern heute auch einmal über den Schwächsten der Gesellschaft, nämlich über den Donald. Es ist für den Donald total verletzend, wenn er offensiv damit konfrontiert wird, dass auf seiner Angelobung weniger Leute waren als bei der von seinem Vorgänger. Wenn dann aber auch noch aggressive Fakten in Form von Fotos brutal gegen Donalds Gefühle instrumentalisiert werden, dürfen wir nicht länger schweigen. Die sogenannte Wirklichkeit ist nur eine gesellschaftliche Konstruktion. Das Zählen von Personen ist eine Unterwerfung unter das Diktat der Mehrheit und gleichzeitig eine Form von homonormativen Körperfaschismus, die all jene diskriminiert, die nicht dort waren. Danke. Gerade der Donald hat viele Unterstützer, die sich dem kulturimperialistischen Prinzip der körperlichen Anwesenheit verweigern und den Donald durch ihre Nicht-Anwesenheit unterstützen. Unterstützung braucht der Donald auch in seinem Kampf für eine bessere Welt, gell? Und deshalb appelliert er auch an euer Öko-Bewusstsein. Also Öko in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, nämlich Ökonomie. Es geht um den Schutz der bedrohten Aktienvielfalt auf diesem Planeten und den Kampf für eine gesunde Finanzwelt und gegen die gewissenlose Zerstörung des ökonomischen Ungleichgewichtes. Wertvolle Ökosysteme wie der Finanzdschungel auf den Cayman Islands oder das einzigartige Briefkastensumpfbiotop in Liechtenstein sind durch repressive Regulierungsmaßnahmen wie Körperschaftssteuern in ihrer Existenz bedroht. Deshalb sage ich euch, erst wenn das letzte Termingeschäft verboten, der letzte Spekulant vertrieben und die letzte Steueroase zerstört ist, werdet ihr merken, dass man ohne Geld nichts kaufen kann. Wir haben die Welt nur von unseren Banken geborgt. Danke. Danke für eure Unterstützung. Bitte unterstützen wir auch den Donald in Zukunft wieder. Zum Beispiel dadurch, indem wir in unserer Wortwahl ihm gegenüber ein bisschen sensibler sind. Wir verwenden bitte zum Beispiel nicht mehr den Ausdruck Bankrotteur, das heißt bilanzbuchhalterisch andersbegabter. Wir sagen auch nicht mehr Rassismus, sondern Fremdpigmentunverträglichkeit. Es heißt nicht Pussy-Grabbing, sondern vaginalorientierte Haptik. Und ganz wichtig bitte, wir sagen charakterlich Herausgeforderter und nicht Arschloch. Danke. Kurz nur zur Klärung, damit keine Missverständnisse entstehen. Ja? Wahrheit ist kein dem Menschen erreichbares Ziel, sondern eine Richtung. Es ist mit der Wahrheit ein bisschen so wie mit dem Erdkern. Es ist menschentechnisch nicht möglich, bis zum Erdkern vorzudringen. Aber wir wissen, wenn wir es versuchen wollen, dann müssen wir nach unten graben und nicht nach oben. Und deshalb ist die Behauptung, dass auf dem Foto rechts von 2017 mehr Menschen drauf sind, auch keine Meinung, sondern eine Lüge. Ja, und damit sind wir stichwortmäßig schon wieder bei der Bild-Zeitung, eh klar. Nein, ich möchte der Bild-Zeitung nicht Unrecht tun mit ihrem Fantum, auch für Sebastian Kurz und so. Das ist ja teilweise deckungsgleich. Nicht? Die Kurzwähler sind ja teilweise auch so, dass sie sagen, es ist ihnen scheißegal, ob der Mann lügt oder nicht. Der hat die Balkanroute geschlossen und damit ist alles super. Ne? Ist halt die Frage, Abel, aber erstens hat er sie wirklich geschlossen, ist noch nicht wirklich geklärt. Was man ihm wirklich zugestehen muss, er hat einen Begriff in die Flüchtlingsdebatte eingebracht, der sich durchgesetzt hat, nämlich der Begriff Pull-Faktoren. Ja? Pull-Faktoren sind gegeben, wenn ein Land immer schöner, freundlicher und lebenswerter wird und dadurch immer mehr Menschen von woanders dorthin wollen. Logische Konsequenz ist, dass irgendwann die gesamte Weltbevölkerung in Österreich leben will. Da muss man doch was dagegen tun. Was tut man dagegen? Man forciert Push-Faktoren. Push-Faktoren sind alle Faktoren, die ein Land schiercher, unfreundlicher und weniger lebenswert machen. Dadurch wollen immer weniger Leute von woanders zu uns. Das führt dann vielleicht zu unschönen Szenen und Verhaltensweisen, aber ja, Schönheit ist keine moralische Kategorie, vor allem dann nicht, wenn es um die Effizienz geht. Und wenn es um die Effizienz geht, müssen wir uns überhaupt einmal fragen, sollte man nicht auch im Alltag drauf schauen, Pull-Faktoren zu vermeiden? Ja, sage Ihnen ein ganz konkretes Beispiel aus Österreich. Jeden Tag lesen wir mittlerweile in der Zeitung von schlecht ausgerüsteten Touristen, die in unseren Bergen von unserer Bergrettung gerettet werden. Das kostet uns nicht nur enorm viel Geld, das ist auch ein Riesen-Pull-Faktor, weil dadurch immer mehr Touristen schlecht ausgerüstet in die Berge gehen, weil sie wissen, dass sie eh gerettet werden. Und daran wird sich so lange nichts ändern, bis unsere Bergrettung irgendwann sagt, so, und jetzt auch selber wirst mit deinen Flipflops aus der Gletscherspalten wieder rauskommst und tschüss, Biffke! Okay, das kann ich natürlich jetzt diesen Satz nicht so im Raum stehen lassen, ich bin hier zu Gast, ich muss was anderes sagen, aber ich glaube, Sie wissen es eh, wenn man in Österreich über Politik redet, irgendwann kommt immer der Satz, in Deutschland wäre das nicht möglich, in Deutschland ist es viel besser. Wir wissen es eh, unser Minderwertigkeitskomplex wird durch politische Debatten immer weiter ausgebaut, da braucht man nicht für reden. Ich versuche vielleicht zum Abschluss heute eher ein bisschen was gegenzusteuern. Es gibt eine Anekdote, eine wahre Geschichte, die habe ich wahnsinnig gern, weil sie so viel sagt über den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Ende der 70er Jahre gab es in Deutschland eine Riesendebatte zum Thema Zwangsernährung von Häftlingen. Ausgelöst wurde sie von deutschen RAF-Terroristen, die in deutschen Gefängnissen in Hungerstreik getreten sind. Und daraufhin wurde diskutiert, soll man diese Menschen zwangsernähren oder ist das Folter? Oder soll man sie einen Hungerstreik machen lassen auf die Gefahr hin, dass die dabei sterben? Das hat in Deutschland zu hocherregten Diskussionen geführt. Keiner hat eine Lösung gewusst. Weniger bekannt ist, wie diese Sache in Österreich gehandhabt wurde. In Österreich saß nämlich auch eine deutsche RAF-Terroristin in Haft, Waltraud Boog in Wien. Und die ist aus Solidarität mit ihren deutschen Kollegen ebenfalls in Hungerstreik getreten. Was aber ist in Wien passiert? In Wien ist noch am ersten Tag ein Vertreter der Gefängnisdirektion zur Frau Bog gegangen und hat gesagt, liebe Frau Bog, selbstverständlich respektieren wir Ihre Entscheidung, einen Hungerstreik zu machen, wenngleich wir zugeben müssen, dass uns das sehr traurig macht. Und wir uns die Frage stellen, was haben wir Ihnen gegenüber falsch gemacht? Und tatsächlich sind wir bei dieser Gewissenserforschung fündig geworden. Uns liegt ein Schreiben von Ihnen vor, das Sie vor einigen Wochen an die Gefängnisdirektion gerichtet haben, in dem Sie sich bitterlich darüber beklagen, dass Sie in Einzelhaft sitzen müssen. Sie beschreiben diesen Zustand wörtlich als Isolationsfolter. Das hat uns tief getroffen. Und deshalb, gute Nachrichten, Frau Bock, Sie bekommen ab sofort eine Zellengenossin, die Frau Hilde. Die Frau Hilde war eine wegen diverser Kleindelikte einsitzende Dame aus Wien mit einem hervorstechenden körperlichen Merkmal, nämlich 140 Kilogramm Lebendgewicht. Und zu Frau Hilde hat man gesagt, liebe Frau Hilde, gute Nachrichten. Sie bekommen eine neue Zellengenossin, die Frau Bog. Und dazu noch wegen guter Führung eine kleine Überraschung. Sie dürfen sich in den nächsten Tagen zu essen bestellen, was und vor allem so viel Sie wollen. Der Hungerstreik der Waltraud Bog war, ohne das Thema Zwangsernährung auch nur zu streifen, nach einem Tag beendet. Und mir gefällt diese Geschichte aus zwei Gründen so gut. Zum einen lässt sie den Schluss zu, dass die Beschreibung typisch österreichisch nicht immer etwas Beklagenswertes meinen muss. Und zweitens, sie lässt eine Möglichkeit offen, nicht die Möglichkeit, dass die Antwort auf die Frage, wer regiert die Republik Österreich, in Wirklichkeit lautet, wurscht.
Liebst, wirklich liebst, hast du viel mehr als Weihnachten. Einfach nur da.
Radiospitzen. Der kompetente Wahnsinn.
Musik von Nessie Tausendschön und ihrer Band. Sie hören die Radiospitzen auf Bayern 2. Heute mit Höhepunkten vom Eröffnungsabend des Salzburger Stiers 2021. Zu seinem 40. Geburtstag war der durch Europa wandernde internationale Radiokabarettpreis Ende Juni zu Gast im Tollhaus in Karlsruhe.
Wir kommen aber jetzt zu unserer ersten Gästin, unserer ersten Vorjahrespreisträgerin. Es handelt sich um die wunderbare Sarah Bosetti. Und ich darf Ihnen sagen, der Salzburger Stier ist mitnichten der einzige Preis, den sie in der letzten Zeit bekommen hat. Gerade habe ich es in den sozialen Netzwerken gelesen, gerade hat sie den Dieter-Hildebrand-Preis in München abgesahnt. Und sie hat noch mehr. Die wurde in der letzten Zeit und vollkommen zu Recht, wie ich finde, mit Preisen geradezu überschüttet. Und das liegt meiner Meinung nach unter anderem daran, dass sie zum gesellschaftspolitischen Diskurs beiträgt. Außerdem ist sie schlau, sie ist originell, sie ist Feministin. Obwohl sie sich wünscht, wir bräuchten keinen Feminismus mehr. Sie postuliert, kämpfen ist Kacke und geht dennoch keiner Diskussion aus dem Weg. Sie lebt mit diesen Widersprüchen und macht daraus Kunst. Sie hat sogar ein eigenes Genre entwickelt. Sie verwandelt nämlich Hasskommentare in Liebeslyrik. So auch in ihrem Buch und Programm »Ich hab nix gegen Frauen, du Schlampe«. Schöner und entlarvender nimmt derzeit wohl niemand auf deutschen Bühnen den populistischen lauten Stimmen den Wind aus den Segeln. Und hier ist sie, die großartige Sarah Bosetti! Sarah, komm her!
Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, ist das schön. Ihr habt wirklich, also ihr habt es ja heute Abend schon gehört und ihr werdet es wahrscheinlich in den nächsten mindestens Monaten noch so oft hören, dass ihr es irgendwann nicht mehr hören wollt. Aber es ist wirklich wahnsinnig schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich wahnsinnig schön, dass ihr da seid. Wir haben sehr lange das nicht machen können, wie ihr wisst. Und es ist sehr lange her, dass wir diese Konstellation mit Bühne und Publikum so zelebrieren konnten. Und wir haben es alle sehr vermisst. Und ich bin ja kein großer Fan von Eitelkeit. Ich muss aber zugeben, dass mir trotzdem auch diese Sache mit dem Applaus ein bisschen gefehlt hat. Also das gerade hat schon wirklich was mit mir gemacht. Und eigentlich ist das natürlich Quatsch. Also Applaus kann ja nicht fehlen. Wir brauchen ja keinen Applaus. Also der Mensch braucht ja keinen Applaus, um zu überleben. Auch Künstlerinnen und Künstler nicht. Andere Menschen machen ja auch einfach ihre Arbeit, ohne dafür Applaus zu bekommen. So, das geht ja. Also außer die Pflege, die, okay, die kriegt kein Geld, aber die hat unseren Applaus gestohlen. Sauerei. Nein, sie haben ihn verdient. Und ich finde es tatsächlich gut. Ich finde, wir sollten nicht aufhören, Menschen auf Bühnen zu applaudieren, sondern wir sollten anfangen, auch allen anderen Menschen zu applaudieren. Also so im Alltag mal, ne? Wenn euch die Bäckerin euer Brötchen gibt, einfach mal applaudieren. Wobei ich nicht weiß, ob das so gut rüberkommt, weil dieses, ne, das nennt man, glaube ich, Slow Clap, wenn man das so alleine macht, das wirkt so ein bisschen höhnisch, wenn man dann, naja, das ist ein komisches Ding an Applaus, es ist ein bisschen wie Sex, so kann man auch alleine machen, aber wirkt dann von außen ein bisschen merkwürdig, ja. Obwohl es trotzdem Spaß macht. Naja, ich war, das wollte ich alles überhaupt gar nicht erzählen. So, aber ich bin, das ist so, ne, in der Pandemie, man ist viel alleine, man wird so ein bisschen seltsam mit der Zeit und kann dieses soziale Ding nicht mehr. Ihr seid plötzlich sehr viele, habe ich euch schon. Ja, vielen Dank, ihr seid sehr nett. Habe ich euch schon von meiner schweren Kindheit erzählt? Nein. Also, wo waren wir? Ich war in dieser Zeit, in dieser ganzen Pandemie, ich war einfach viel zu viel im Internet. Also vorher war ich auch schon zu viel im Internet, aber in der Pandemie wirklich. Man konnte ja das Echte nicht, deswegen war ich im Internet. Und im Internet gibt es keinen Applaus. Im Internet gibt es Likes und Hasskommentare. Dazwischen passiert wenig. Und ich bekomme tatsächlich, Nessie hat das gerade schon angesprochen, ich bekomme relativ häufig Hasskommentare nach Auftritten, nach Videos, die ich ins Internet stelle, nach auch Auftritten wie diesen. In der Regel passiert das. Ich weiß nicht genau warum, ich bin wahrscheinlich einfach sehr, sehr unsympathisch. Und dann schreiben mir Leute lustige Dinge, wie zum Beispiel: Frau Bosetti, ich hoffe, dass Sie bald mal einen Axtmörder besucht. Sowas. Oder: Frau Sarah Bosetti, Ihre Schaukel stand früher bestimmt zu nah an der Hauswand. Solche Sachen schreiben Leute. Ich weiß auch nicht so genau. Es ist ganz interessant, weil sie immer schaffen, egal um welches Thema es geht, schaffen sie es eigentlich immer, die Kommentare irgendwie zu sexualisieren. Also irgendwas Frauenfeindliches ist immer drin. Und vor allen Dingen, wenn ich vorher über Feminismus gesprochen habe. Beim Thema Feminismus, wir wissen ja, es ist ein Thema, das, bei dem sich nicht alle Menschen einig sind. Das ist ja auch nicht schlimm. Was erstaunlich ist, ist, wie wütend die Menschen dadurch werden. Sie werden so wütend. Und ich habe einen Kommentar bekommen, der ist mein absoluter Lieblingskommentar. Der hat mit Feminismus zumindest entfernt zu tun. Es ist wirklich, er ist wunderschön. Ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Er geht so: Eine Frau überlebt nicht einmal 24 Stunden in der Wildnis, vor allem dann nicht, wenn sie ihre Tage hat und ihre Blutspur vor einer Gruppe hungriger Wölfe durch den halben Wald führt. Ohne Mann kann die Frau einfach nicht lebensfähig sein. Das konnte sie nie und das wird sie auch nie. Das ist schön, oder? Ich finde den auch, also ich finde das halt auch wichtig, dass das mal jemand anspricht, weil das ist ja ein immens großes Problem mit den Frauen, die da im Wald immer alles vollbluten. Das ist so eine Sauerei. Zum Glück gibt's Wölfe. Nun denn. Und manchmal schreiben mir Leute, ich würde die Gesellschaft spalten. Und da habt ihr natürlich völlig recht, ihr Nazis. Ich spalte die Gesellschaft. Zum Beispiel habe ich euch gerade Nazis genannt. Unverschämtheit. Aber ich meine damit natürlich nur die Nazis unter euch. Und die, die klingen, riechen, schmecken, aussehen und sich anfühlen wie Nazis, aber auf keinen Fall Nazis genannt werden wollen. Ich habe gerade 5-mal Nazis gesagt, jetzt 6-mal. Ab jetzt ist sowieso alles egal. Die meisten, die sich davon angesprochen fühlen, hören jetzt eh nicht mehr zu, weil sie längst an ihren wütenden Hassmails schreiben. Und das ist ein Problem. Also für mich ist das kein Problem. Ich habe einen Ordner für diese Mails, den ich Gauland genannt habe, weil mir der Gedanke gefällt, dass Alexander Gauland eure Bosheit isst, verdaut und in einen Vogelschiss verwandelt. Ich kann das sehr empfehlen. Ich freue mich jetzt immer, wenn eine Hassmail kommt, weil ich dann Gauland füttern kann. Und ich will wirklich nicht, dass er mir verhungert. Alexander Gauland ist mein Tamagotchi. Also, Hassmails schreiben, ohne mir richtig zugehört zu haben, kein Problem für mich. Aber für die Diskussionskultur ist es ein Problem. Genau wie mein Gauland-Ordner ein Problem für die Diskussionskultur ist. Unterschiedliche Meinungen führen noch lange nicht zur Spaltung der Gesellschaft. Aber wenn wir einander nicht mehr richtig zuhören, dann ist es halt vorbei. Und ich höre euch nicht mehr zu. Ehrlich, ihr glaubt gar nicht, wie schnell eure Mails im Gauland-Ordner verschwinden. Früher habe ich immerhin noch bis zur ersten Vergewaltigungsandrohung gelesen. Heute reicht es schon, dass jemand Merkel-Marionette oder Maskenmuschi oder moralmenstruierendes Migrantenmaskottchen oder sonst irgendein Wort mit M schreibt. Zack, weg damit in Gaulands Schlund. Und wenn ihr ehrlich seid, macht ihr es doch genauso. Also ihr, die ihr mir gerade Hassmails schreibt. Hört auf damit, ihr sollt zuhören. Ich sage Nazi und ihr schaltet ab. Ich sage, hey, universelle Menschenrechte sind cool. Und ihr nennt mich linksgrünversiffte, regierungstreue, Gendergaga, Staatsfunk, Gutmenschenhofschranze und hört kein Wort mehr, kein Argument, keine andere Sichtweise. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Das einzig Schöne? Immerhin darin gleichen wir uns. Niemand lässt sich gerne sagen, dass er oder sie Unrecht hat. Aber mein Tipp, wenn ihr damit ein Problem habt, sagt halt zur Abwechslung mal Dinge, mit denen ihr Recht habt. Bumm, Problem gelöst. Wir müssen uns nicht einig sein, um nicht gespalten zu sein. Es würde schon reichen, wenn wir uns auf 3 Dinge einigen könnten. Erstens, Hass und Faktenleugnung sind keine Meinung und ein Angriff kein Argument. Zweitens, ich habe Recht. Drittens, Ehrlichkeit. Seid ehrlich, seid von mir aus wütend und voller Vorurteile, aber seid ehrlich darin. Sagt nicht, Drosten ist ein Fantasieprodukt von Bill Gates, sondern sagt, ich hasse Christian Drosten, weil er mir Nachrichten überbringt, die mein Leben erschüttern. Das macht mir Angst. Sagt nicht, Flüchtlinge essen unsere Kinder, sondern sagt, wenn es okay ist, anders zu sein als ich, woher soll ich dann noch wissen, ob es okay ist, wie ich zu sein? Wenn eure Meinung sich nicht aufrechterhalten lässt, ohne Fakten zu verdrehen oder einfach zu lügen, dann dürft ihr sie immer noch haben, aber dann ist es halt eine Scheißmeinung. Also seid ehrlich, ich fange an. Ich bin für die Corona-Maßnahmen, weil Angela Merkel mir jeden Monat 10.000 Euro von ihrem Privatkonto überweist. Zumindest hoffe ich, dass das, wenn ich es oft genug sage, irgendwann wahr wird. Das mit dem Geld und das mit den Corona-Maßnahmen. Das ist übrigens noch so etwas, das uns momentan eint. Die Wut auf die Regierung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe den Verdacht, dass genau das der Plan der Regierung ist. Sie fährt monatelang so ein halbgares Lockdown-Mittelding, mit dem niemand zufrieden ist, bis wirklich alle wütend auf sie sind, weil den einen die Maßnahmen zu weit gehen und den anderen nicht weit genug, sodass wir alle in unserer Wut vereint sind. Und dann hat die Bundesregierung durch Korruption und Inkompetenz die Spaltung der Gesellschaft überwunden. Und wenn mir jetzt irgendwelche Flummis schreiben wollen, was, du willst, dass wir nicht mehr gespalten sind, ich bestehe auf mein Recht zur Spaltung, Diktatur, Diktatur, dann macht ruhig, mein Gauland-Ordner freut sich. Vielen Dank. Es ist so, ich habe diesen Gauland-Ordner tatsächlich, der macht mich sehr glücklich, das ist kein Spaß. Ich habe aber, Nessie hat das auch schon angesprochen eben, ich habe noch eine andere Form gefunden, mit diesen Hasskommentaren umzugehen. Ich habe mir nämlich irgendwann gedacht, die Energie an sich wird man ja nicht los. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch aus der Schule an den Energieerhaltungssatz erinnert. So, ne? Energie lässt sich umwandeln, aber sie verschwindet nicht einfach. Deswegen habe ich gedacht, wir können natürlich uns immer wieder fragen, wie wir gegen den Hass kämpfen können. Aber die Frage ist eigentlich, was wir mit ihm machen sollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den Hass und die Energie, die darin steckt, und mache aus den Hasskommentaren Liebe. Also Liebeslyrik. Ich habe einige Kommentare dabei. Der erste, der gefällt mir sehr gut, weil er zwei Ängste kombiniert, die einige Menschen, in dem Fall tatsächlich Männer, sehr umzutreiben scheinen. Und zwar einmal die Angst, dass wir Frauen sie alle kastrieren würden, und einmal die Angst vor einer Invasion. Der Kommentar geht folgendermaßen: Erst habt ihr fast alle Männer kastriert und jetzt ist keiner mehr da, der euch stupide, hirntote, verfressene, pseudo-intellektuelle, faule Zynikerinnen vor den Invasoren schützen wird. Da mochte jemand Adjektive. Das ist schön. Ich finde auch dieses stupide, hirntote, verfressene, pseudo-intellektuelle, faule Zynikerinnen. Was macht das Verfressene darin? Wo kommt das her? Bei welchen ist egal. Nun denn, Kastration, Invasion, ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Sobald du sprichst, lerne ich dazu. Ich wusste nichts von der Gefahr, in der ich schwebte, und dass du mein Held warst, mein Beschützer gar. Ich lebte friedlich vor mich her, kastrierte hier und da einen Mann. Und jetzt kommst du und atmest schwer, eine Invasion, die bahnt sich an. Ich bin beeindruckt, wirklich wahr, was du als Mann so alles weißt. Man sieht sie kaum, doch sie sind da, die Invasoren, krasser Scheiß. Nur eine Frage hätte ich noch, in meinem Ohr ein kleiner Floh. Ich glaube dir alles, Mann, und doch, eine Kastration, die läuft ja so. Der Mann liegt ungewöhnlich stumm, ohnmächtig, reglos auf dem Boden, dann schnippelt man ein bisschen rum und am Ende fehlt der Hoden. Nun habe ich dich nie kämpfen sehen, kenne also deine Technik nicht, doch dachte ich, man kämpft im Stehen, boxt und schießt oder ersticht, und dass im Kampf so allgemein die Hoden kaum eine Rolle spielen. Wieso also soll es so sein, dass die Kastrierten da entfielen? Beschützen kannst du auch kastriert. Wirklich wahr, probier es aus. Ich habe gehört, es animiert. Komm doch her, wenn du dich traust. Ja. So. Ich habe einige dieser Gedichte immer mal vorgelesen und möchte aber heute auch mal welche vorlesen, die ich noch nie so vorgelesen habe. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil es ist ja nicht so, als sei diese Art von Hasskommentar etwas Neues. Ich habe deswegen einen Hasskommentar dabei, den mir persönlich ein Mann vor einiger Zeit schon geschrieben hat. Ihr kennt ihn vielleicht, Friedrich Nietzsche, der hat mir Nein, mir hat den tatsächlich mal jemand so als Zitat geschickt, deswegen finde ich, der zählt. Und das ist ein sehr schöner Satz, den er da geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr ihn, er geht folgendermaßen. Feminismus ist letztlich der ewige Kampf des missratenen, unfruchtbaren Weibes gegen das Wohlgeratenere. Im Weibe selbst triumphieren schließlich die niederen Instinkte über die höheren. Also, netter Kerl, ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Ey, Weiber, schweigt, denn Friedrich spricht. Mal ehrlich, kennt ihr Nietzsche nicht? Des Meisters Weisheit kriegt ihr nicht, wenn keine von euch niedlich ist. Das hast du so gedacht, du Weib, dass du selbst weißt, wen du bekämpfst. Doch es ist allerhöchste Zeit, dass Friedrich deinen Hochmut dämpft. Seit 100 Jahren viel zitiert, der alte weise Mann, der weiß, wonach die Frau von heute giert. Nach Rache, Neid und all dem Scheiß. Du denkst, es geht um gleiche Rechte? Mäuschen, hör halt besser zu, den Grund für deine Wortgefechte, den kennt Friedrich und nicht du. Zeigt ruhig ein wenig Dankbarkeit dem Mann, dem ihr euch anvertraut, dass er schon seit so langer Zeit nur für euch die Welt durchschaut. Wie einfach wäre doch Feminismus, würden wir auf Männer hören, anstatt mit unserem Egoismus so lästig ihren Tag zu stören. O Friedrich, sag mir, was ich will und dass ich mich nur selber hasse, weil ich mich in Frauenfragen auf nichts als auf dein Wort verlasse. Vielen Dank. So, ein letztes noch. Wir haben vorhin in der Vorbereitung, in der Probe darüber gesprochen, dass es hier den Salzburger Stier und nicht die Salzburger Kuh zu gewinnen gibt. Und jemand hat gesagt, das wäre ja ganz schlimm. Ich weiß gar nicht. Ich fände es eigentlich auch super lustig, eine Kuh zu gewinnen. Das hätte ich auch viel mehr von. So, also, weil ich mag Milch zum Beispiel. Nun denn, aber ich habe festgestellt, dass ich ein Gedicht habe, in dem der Stier vorkommt. Und ein wenig besungen wird auch. Und deswegen dachte ich, das passt irgendwie ganz gut heute Abend hierher. Ich habe nämlich den folgenden Kommentar bekommen. Hast ja ein sehr schönes, hübsches Gesicht, aber tue mir einen Gefallen, hör auf, solch einen Bullshit zu labbern. Mit 2b. Ich muss zum Verständnis des Gedichts sagen, der Mann, der mir das schrubte, hieß Ingo. Und nun denn, ach Ingo, sorry, du hast recht, wie konnte mir das nur passieren? Wie kam ich drauf, dir derart schlecht den Bullshit labbrig zu servieren? Dabei weiß doch nun alle Welt, dass Bullshit nicht zum Labbern ist und dass, wer etwas auf sich hält, ihn knusprig, hart und knabbernd frisst. Die Ausscheidung vom stolzen Stier gehört gebraten und gewürzt. Knackig kross wird sie serviert und nicht nur stumpf hinabgestürzt. Und zum Verzehr ist Tradition, worin du gut geschult bist, Ingo. Denn während man am Esstisch thront, spielt man natürlich Bullshit-Bingo. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist nicht so, als würden nur Menschen mir schreiben, sondern ich habe mir in dieser Pandemie angewöhnt, auch anderen Menschen zu schreiben, und zwar Briefe. Und ich habe keinen der Briefe abgeschickt, weil ich dachte, ist ja aus Infektionsschutzsicht super dumm, zur Post zu laufen. Deswegen habe ich das gelassen und habe mir stattdessen angewöhnt, sie einfach öffentlich vorzulesen. Es ist so, ich habe bei der AfD und allen, die denen irgendwie nahestehen, immer so ein bisschen das Gefühl, dass es da ein großes Maß an, ich glaube, der Fachbegriff ist Hang zum Mimimi. Ich glaube, so nennt man das in Wissenschaftskreisen, Hang zum Mimimi. Also so einen gewissen Hang, sich selbst als Opfer darzustellen von bösen, bösen Mächten, von oben, von außen, von wo auch immer, nur niemals von sich selbst. Und es gibt ja eine Gruppierung, eine Bewegung, die es vielleicht hoffentlich nach der Pandemie nicht mehr geben wird, die natürlich mit rechtem Gedankengut insgesamt überhaupt gar nichts zu tun hat, nämlich die Querdenker, also die, die sich selber so nennen, die aber diesen Hang zum Mimimi durchaus auch in sich tragen. Und ich möchte euch über einen neuen Trend informieren unter diesen Querdenkern. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört. Es ist nämlich unter denen super hip geworden, sich wie Juden im Dritten Reich zu fühlen. Das ist so ein Ding, das macht man jetzt so. Auf Demos werden gelbe Sterne mit der Inschrift Impfen macht frei getragen. Leute nennen das Infektionsschutzgesetz Ermächtigungsgesetz. Jana aus Kassel will lieber Sophie heißen. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber es scheint richtig gut zu tun. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal versuchen, wenn ihr Überstunden machen müsst. Einfach mal sagen, das ist ja wie im KZ hier. Was da für ein Ballast abfallen muss. Normalerweise versucht man, die eigenen kleinen Unannehmlichkeiten ja immer einzuordnen und abzugrenzen gegen das große Leid der Welt. Aber nein, scheiß auf Verhältnismäßigkeit. Maske tragen ist wie vergast werden. Wenn ihr das so fühlt, dann muss die Welt das ernst nehmen. Kurz vor Jana aus Kassel war da diese 11-Jährige. Habt ihr das mitbekommen? Diese 11-Jährige, die von ihren Eltern auf die Bühne einer Querdenken-Demo gestellt wurde. Sie erzählte, dass sie ihren Geburtstag wegen der Corona-Auflagen nur heimlich und leise feiern durfte, um nicht erwischt zu werden, und sie sich deshalb wie Anne Frank gefühlt habe. Und ich finde das toll. So toll, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass diese Idee wirklich von einer 11-Jährigen kam. Da haben ganz offensichtlich die Eltern ein bisschen mitgeholfen. Deshalb, liebe Eltern dieser 11-Jährigen, falls ihr zuhört, was für eine Analogie. Da stimmt einfach alles. Einen Geburtstag nicht richtig feiern zu können, das ist tatsächlich wie sich vor Nazis verstecken zu müssen. Und da ist Anne Frank natürlich das perfekte Beispiel. Sie konnte ja auch einige Geburtstage nicht feiern. Einfach, weil sie nur 15 Jahre alt geworden ist. Eure Tochter ist jetzt 11. Wenn eure Tochter wie Anne Frank ist, dann müsst ihr komplett untertauchen, wenn sie 13 ist, um nicht deportiert und ermordet zu werden. Ihr lebt also 2 Jahre lang zu 8 in einer kleinen Wohnung eingesperrt. Eure Tochter darf nicht laut sein und das Haus nicht verlassen. Das kennt ihr ja jetzt schon von ihrem Geburtstag. Nur halt 2 Jahre lang, weil ihr, nur zur Erinnerung, sonst deportiert und ermordet werdet. Kurz nach ihrem 15. Geburtstag werdet ihr verraten. Sie wird für immer von euch getrennt und kommt mit ihrer Schwester zunächst nach Auschwitz und dann nach Bergen-Belsen. Zum Glück ist sie schon 15, denn sonst wäre sie sofort vergast worden. So hat sie immerhin noch ungefähr ein halbes Jahr zu leben. Und es ist ein schönes halbes Jahr. Sie wird ausgezogen, rasiert, kriegt eine Nummer eintätowiert, arbeitet, siecht dahin, sie infiziert sich mit Krätze, sie verliert ihre Schwester, die ein paar Tage vor ihr stirbt, und dann stirbt auch sie. 2 Monate, bevor sie befreit worden wäre, mit 15 Jahren. Begraben wird sie in einem Massengrab. Ihr Todesdatum wird nicht mal mehr notiert. So sähe das Leben eurer Tochter aus, wenn sie Anne Frank wäre. Sie ist aber nicht Anne Frank. Sie ist ein 11-jähriges Mädchen in einem der momentan reichsten und sichersten Länder der Welt, das mit etwas besseren Vorbildern bestimmt zu begreifen in der Lage wäre, dass niemand sterben sollte, damit sie ihre Geburt feiern kann. Doch in einer Hinsicht hat sie es wohl tatsächlich schlechter erwischt als Anne Frank. Mit ihren Eltern. Sie ist ja keine Ausnahme auf ihren Demos. Immer wieder sieht man Plakate, auf denen steht, Anne Frank wäre bei uns. Und das kann natürlich sein, ich will nicht für sie sprechen. Aber wenn Anne Frank noch leben würde, wäre sie jetzt 91 Jahre alt, also Teil der Risikogruppe. Ihr Leben und ihr Tod wären euch egal. Ihr Leben und ihr Tod sind euch egal. Sonst würdet ihr ihr Leid nicht derart relativieren, um euch in eurer Bequemlichkeit suhlen zu können. Oder, um es in eurer Sprache zu sagen, ihr seid ein bisschen wie Hitler. Vielen Dank.
Bayern 2, die Radiospitzen mit Sarah Bosetti, der deutschen Preisträgerin des Salzburger Stiers 2020. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Thomas Koppelt.